Trainingsphilosophie Deutschland. Ein Begriff, der gerade bei ganz, ganz vielen Fußballtrainern, Spielern in den Köpfen ist, weil der DFB da gerade sehr viel Macht auf den Plätzen ist und dann auch medial wirklich dafür wirbt, ja, auch mit Webauftritt entsprechend und Flipbook und Grafiken. Das Ganze versucht jetzt auch in Fußball-Deutschland zu verankern und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir natürlich auch schauen, wo sind die Schnittstellen, wo sind aber auch die Grenzen im Hinblick auf neurozentriertes Fußballtraining. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch, dass du eingeschaltet hast, denn das könnte auch für dich, gerade als Trainer, auch eine ganz, ganz wichtige Folge sein, um dich zu positionieren und dein Training zukünftig möglicherweise in Verbindung Trainingsphilosophie Deutschland mit Soccer Kinetics dann auch bestmöglich aufzustellen. Denn vielleicht ist es bei dir im Verein jetzt auch schon Thema, ja, und auch bei euch fest auf der Agenda, dass dieses Thema Trainingsphilosophie Deutschland gelebt werden soll und muss vielleicht auch. Und dahingehend ist es ja für dich dann auch entscheidend, wie positionierst du dich und wie setzt du trotzdem noch neurozentrierte Reize. Und ich freue mich umso mehr, dass Alex wieder am anderen Ende des Mikrofons ist und einen sehr wissenschaftlichen Blick auch auf dieses Thema wirft, während ich schaue, dass ich möglichst praxisorientiert aus Sicht der Vereine und Trainer denke. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen und welche Schnittstellen, aber auch welche Grenzen wir herausarbeiten.
Ja, ich glaube, die Mischung ist auch wertvoll, weil ich eben eher diesen Sport- und neurowissenschaftlichen Blick drauf habe. Du dann eben ganz viel, was ist wirklich machbar auf den Plätzen. Und ich glaube, so können wir da auch ja ganz gute Impulse setzen. Die Idee, Inspiration zu der Folge kam einfach aus diesem Slide-Post, den wir im Juni, Anfang Juni abgesetzt haben auf den sozialen Medien, wo wir den DFB schon auch ein Stück weit kritisiert haben, in einer sehr sachlichen Form. Die Kommentare, die Feedbacks waren auch total wertschätzend und viele haben einfach gesagt, sie sehen es ähnlich oder sie sehen vielleicht noch andere Punkte. Ich würde auch einfach sagen, und auch ein großes Lob an die komplette Soccer Kinetics Community, dass hier auf Social Media das Ganze nicht schwarz-weiß betrachtet wird oder der DFB macht es schon immer falsch. Und das war schon, also gerade so immer und nie sind grundsätzlich Worte, mit denen man vorsichtig umgehen sollte. Und teilweise, ja, wurden auch Punkte, die wir gesagt haben, wiederum ein bisschen kritisch gesehen, wobei nochmal, ich glaube, 98% war wirklich Feedback, hey, endlich spricht es mal jemand aus. Cool.
Gut,
cool.
Man muss auch fairerweise dazu sagen, es ist natürlich unsere Klar. Community.
Es ist safety biased auch irgendwo. Und trotzdem hat ja jeder Fußballtrainer auch noch andere Medien, an denen er sich bedient. Aber es war ein total, total cooler Austausch. Und ich glaube, den braucht man auch.
Okay, Alex, vielleicht können wir zum Start nochmal für alle, die den Post nicht kennen, einfach nochmal so kurz umrissen darstellen aus deiner Sicht, denn du hast den Post dann auch maßgeblich formuliert. Was waren die Kernpunkte? Dann sind, glaube ich, alle abgeholt und dann können wir nochmal tief einsteigen.
Ja, total gerne. Also ich habe hier meinen Laptop auch schon in der Hand, dass ich das nochmal schön vorlesen kann. Ja. Ich musste mal durchatmen. Also, Überschrift war, warum der DFB systematisch Potenzial verschenkt. Die neue Trainingsphilosophie Deutschland ignoriert, was im modernen Fußball entscheidend ist. Freude, Intensität, Wiederholung, das ist die Antwort des DFB auf die Nachwuchskrise. Klingt gut, ist aber noch zu wenig, denn kein Wort über das Gehirn, / Reizverarbeitung, keine Impulse zur Bewegungsvielfalt, keine inhaltlichen Ansätze, um motorisches Lernen zu fördern. Das waren jetzt einfach so grob die Punkte, die ich auf der ersten Slide oder die wir auf der ersten Slide angemerkt haben. Und das Ganze beruht einfach auch auf dem, dass man mittlerweile, wenn man sich so anschaut, wie viele Profis werden pro Million Einwohner hervorgebracht, da ist Deutschland auf dem letzten Platz mit 0,95 Profis pro Million Einwohner und Portugal ist zum Beispiel auf dem ersten Platz mit 5,9 Profis pro Million Einwohner. Und ja, das sind natürlich auch so Punkte, wo ich glaube, der DFB auch selber sieht, warum sie diese Trainingsphilosophie eben ins Leben gerufen haben, dass sie sehr wohl erkennen, dass es weniger deutsche Spieler schaffen, dass die Dropout-Quoten, Simon, das ist ja auch so ein Thema, womit du dich, glaube ich, intensiver beschäftigst, dass das, ja, Kacke ist aktuell, dass es da ein paar Herausforderungen gibt und von daher eigentlich auch erstmal eine coole Sache, dass der DFB da sagt, hey, wir schauen da, dass es ein Team gibt aus ehemaligen Profis, aus Sportwissenschaftlern, um da auch die nächsten Schritte zu gehen.
Ja, und dementsprechend ist auch, glaube ich, wichtig, erstmal zu betonen, dass wir es sehr gut finden, dass der DFB hier richtig Bewegung reinbringt. Ja, weil Alex, du hast gerade die Potenziale und Herausforderungen auch aufgezeigt. Ja, Stichwort Dropout-Quoten, Stichwort Profis, die rauskommen in Deutschland. Und das ist ja super, dass da was gemacht wird. Und das kommt ja auch in deinem Post auf Instagram raus, dass da ja auch vieles schon in die richtige Richtung geht. Aber dass eben noch entscheidende Bausteine auch fehlen oder zumindest nicht genug Beachtung finden. Und du hast jetzt einmal angesprochen, kein Wort übers Gehirn. Was fehlt dir da jetzt konkret oder was würdest du dir da wünschen?
Naja, du hast ja den Ablauf, so Struktur der besten Trainingseinheit mit eben einer Aktivierung am Anfang von 15 Minuten mit Ball, ohne Ball, Fangspiele. Dann hast du diese Spielformen, ja, die 30 Minuten gehen, hohe Nettospielzeit, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Dann eben diese Störungselemente, Überzahl, Unterzahl, Shotblock, sowas. Dann eben diesen Zwischenblock, wo dann nochmal wieder ein bisschen an der Technik gearbeitet wird und dann nochmal diese Spielform. Und grundsätzlich erstmal Spielform spielen ist gerade auch bei Kindern was total Wichtiges. Ich verweise auch bei uns bei den Coach-Ausbildungen gerne auf Stuart Brown, Dr. Stuart Brown, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Play, wo es in dem kompletten Buch nur darum geht, warum Spielen oder wie wichtig eigentlich Spielen für ist, für unsere Gehirnentwicklung, für unser Wohlbefinden, für unsere Zufriedenheit und dass wir
im Übrigen auch nicht nur für Kinder, sondern auch
für Erwachsene noch. Safe, genau. Und dass Spielen eigentlich so ein menschliches Grundbedürfnis ist, wie Essen oder Schlafen. Und dass man einfach auch sagt, okay, man hat jetzt viele Spielformen, man spielt viel und gerade auch in so Formen, wo man eben 3 gegen 3, 4 gegen 4, 2 gegen 2, wo man auch viel Kontakte hat, ja. Das ist eine coole Sache. Und ich habe jetzt gerade schon so ein paar Steuerungselemente genannt, die dort eben aufgeführt werden, wie die Shotblock, wie Überzahl, wie Unterzahl. Und das ist für mich einfach noch zu wenig. Du kannst so viele coole kognitive Aufsätze da noch dazu packen, wo gerade auch Kinder einfach nochmal so einen brutalen Mehrwert haben. Gerade auch, ich sage jetzt mal, durch so eine gesellschaftsrelevante Brille betrachtet, ist es doch so, ich bewege mich und habe noch kognitive Aufsätze mit dabei. Es ist das Beste für die Gehirnentwicklung. Letzte Folge der zweiten Podcast-Staffel war Gehirntraining wie Chris Hemsworth. Da bin ich auf ein Szenario angegangen, wo der Schauspieler quasi selber mitgeteilt bekommen hat, dass er ein großes Risiko hat, später mal Alzheimer zu bekommen, weil er einfach von seinen Eltern bestimmte Gene übermittelt bekommen hat. Und das haben die Leute gemacht. Das war alles ein Teil von der Dokumentation. Die haben den Chris zu einem Orientierungslauf geschickt. Ja, es ist evolutionsbiologisch einfach so, dass es einen mega Benefit hat für uns Menschen, wenn wir bewegen und gleichzeitig denken, weil dieses Potenzial, was durch Bewegung im Gehirn geschaffen wird, höhere Durchblutung, besser Sauerstoff, Synapsen vernetzen sich, neue Nervenzellen werden gebildet, Stichwort Neurogenese. Diese Dinge, ja, die werden nochmal gefestigt im Gehirn, wenn ich dann eben auf die Bewegung noch denken schalte. Und ich glaube, dass du einfach in einem Land wie Deutschland, wir haben nicht so viel Rohstoffe wie andere oder kaum Rohstoffe wie andere Länder, der Rohstoff, den wir haben, der sitzt zwischen unseren Ohren. Und dass du dieses Denken, unser Gehirn gerade in jungen Jahren nochmal so wunderbar formen kannst, es ist so unfassbar plastisch, indem du zu der Bewegung noch kognitive Aufsätze in die Spielform, ins Aufwärmen, in diesen Zwischenblock noch mit reinpackst, da kannst du nochmal mehr rausholen. Und an sich kann man jetzt sagen, ja, okay, im Fußball, die kognitive Komponente habe ich ja immer ein bisschen mit dabei, weil ich muss ja entscheiden, passe ich oder dribbel ich oder drehe ich nach rechts oder drehe ich nach links auf. Ja, aber es ist noch zu wenig. Beziehungsweise nicht zu wenig, aber es geht halt noch mehr. Du kannst halt noch viel mehr rausholen. Und wenn man sich dann einfach auch noch anschaut, dass es mittlerweile so viele Studien gibt, ob das jetzt von Westberg ist, von Huygen, von Vater, von Memmert, wie auch immer, die einfach zeigen, hey, wenn du kognitiv arbeitest, dann wirst du im Fußball erfolgreicher sein, weil diese exekutiven Funktionen extrem starker Prädiktor dafür sind, ob ich im Fußball mal wirklich Top-Top-Level erreiche oder vielleicht nur Top-Level oder gutes Level erreiche. Und ich glaube, jeder, der bei uns die Coach-Ausbildung gemacht hat und jetzt gerade zuhört, dem schießen sofort 5 bis 10, wenn nicht gar mehr, Komponenten ein, wie ich eben eine Spielform, wie ich ein Warm-up, kognitiv da nochmal steigern kann und so nochmal einen viel größeren Mehrwert schafft. Zum einen für die fußballerische Entwicklung, zum anderen aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung oder diesen gesellschaftlichen Impact, der dadurch gegeben ist.
Ja, beispielsweise unterschiedliche Spielmodi, Uno, Dos, Tres, ja, wo man dann einfach dann unterschiedliche, also wenn ich Uno ansage, habe ich vielleicht gewisse Kontaktbegrenzungen. Wenn ich DOS ansage, ist es vielleicht so, dass gewisse Tore doppelt zählen. Wenn ich Tres ansage, ist vielleicht ein Rückpass unterbunden oder so. Ja, also dass ich einfach da nochmal variantenreicher bin in den Steuerungselementen, so wie du es ansprichst, um die Spieler einfach kognitiv nochmal mehr zu fordern. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du dir da noch mehr wünschen, auch in dem Flipbook, das der DFB dann erarbeitet hat mit diesen Spiel- und Trainingsformen, dass da einfach nochmal mehr da ist, mehr Handwerkszeug für Trainer, oder?
Ja, also okay. Das Flipbook kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Da bist jetzt du besser unterwegs, aber dass du einfach noch mehr mit Zahlen, Rechnen, Farben, sonstige Aufsätze, irgendwelche Provokationsregeln, grüner Ball ist, roter Ball ist. Ja, wenn du das Grün darf nur zu Rot spielen, aber Rot darf nicht zu Grün spielen. Also da gibt es ja so viele Formen, dass man das da nochmal mehr mit reinbringt. Oder auch im Warm-up schon, ja, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier eine Aufgabe, wo man beispielsweise nicht eben so ein klassisches Skimming macht oder so die klassischen Laufspiele, sondern dass man vielleicht irgendwie Animal Moves mit reinpackt, ja, wobei das wäre jetzt dann auch schon wieder eher koordinativ als Komponente, aber dass man sagt, okay, man hat jetzt Animal Moves und macht dann irgendwie ein Fangspiel mit Animal Moves. So, dann hast du auch noch diesen Bewegungsvielfalt-Gedanken mit dabei, den ich ja auch so ein bisschen kritisiert habe. Kognitiv, ja, dass du vielleicht dann die Coordination Games beispielsweise machst an der Koordinationsleiter, wo man dann eben auf die Impulse, wo du schnell reagieren musst. Also Coordination Games ist auch ein Teil von unserem Trainingspaket, wo wir zeigen, wie du an der Koordinationsleiter Spielform machen kannst und gleichzeitig auch dein Gehirn trainierst.
Ja. Ja, ich glaube, man muss da vielleicht inhaltlich auch nochmal beachten, dass der DFB natürlich hier auch einen Spagat versucht, der
ja
gar nicht so einfach natürlich generell auch zu bewältigen ist, weil sie jetzt diese Trainingsphilosophie Deutschland gerne natürlich für jeden Kontext nutzen wollen. Also sowohl im Breitensport als auch im Spitzensport. Und ich glaube, wenn wir über Breitensport sprechen, ich meine, das ist ja das, was wir dann auch immer im Kontext von koordinativen Aufsätzen oder vom differenziellen Lernen auch sagen, ja, wenn dieses Rauschen ohnehin schon so groß ist, jetzt gerade bei, wenn wir über F-Jugend sprechen oder E-Jugend sprechen, dann muss ich vielleicht auch gar nicht so stark nachwürzen, sondern dann gibt mir eigentlich die Übung an sich, das freie Spiel an sich schon so viele neue Reize, dass noch effektiv gelernt wird. Ja, und dahingehend finde ich jetzt zum Beispiel persönlich ist die Trainingsphilosophie Deutschland, wenn wir über Breitensport sprechen, ein sehr pragmatischer, aber aus meiner Sicht wirkungsvoller Ansatz. Ja, weil du dort einfach von der Basis abholst und erstmal die Gehirne durch dieses Mehr an Spielen schon mal mehr feuern. Ja, dass du natürlich immer mehr machen kannst, ist klar. Aber ich glaube, wir kriegen es hier mal von 1 auf 2. Und zwar, klar, du kritisierst zu Recht nicht von 1 auf 3 oder von 4, aber von 1 auf 2. Und das ist schon mal an der Basis, in der Breite, glaube ich, ein guter Gewinn, der, so wie sie es jetzt runtergebrochen haben, wirklich auch flächendeckend umgesetzt werden kann. Weil du musst ja auch beachten, am Ende musst du ja auch alle mitnehmen. Ja, und wenn du die Dinge jetzt zu komplex machst, und klar, wir sind vom Fach, deswegen wissen wir, welche Stellschrauben kannst du noch drehen. Auch unsere ausgebildeten Soccer Kinetics Coaches wissen, welche Stellschrauben kannst du noch drehen. Aber ganz viele Menschen sind ja dann Papa-Trainer, Mama-Trainerinnen und helfen an der Basis. Ja, also das heißt, du musst ja auch ein pragmatisches Modell finden, das dann wirklich auch flächendeckend umgesetzt werden kann. Und ich finde, da hat der DFB in der Breite schon mal einen guten Nenner gefunden, wie man das einführen kann. Was ich eher schwierig sehe, ist dann auch, dass es eben bis zur Spitze so durchgezogen wird. Also, dass dann diese Würze, die du vermisst, auch für die Spitze nicht gegeben ist. Und da, finde ich, kannst du durchaus tiefer reingehen, weil da sind ja Bewegungen schon eingeschliffener, sind nochmal neue Aufsätze auch möglich, weil einfach neue Reize gesetzt werden können und müssen. Ja. In Bezug auf das, was du gesagt hast zum Thema neue Reize, glaube ich, da stößt du dich ja vor allem auch an diesen Begriff Wiederholung, der ja einer der drei essentiellen Bausteine der Trainingsphilosophie in Deutschland ist. Freude, Intensität, Wiederholung. Ja, oder verstehe ich dich da richtig?
Nee, gar nicht so sehr, weil also Wiederholung an sich ist ja ein Begriff, den ich verschieden deuten kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mich als oder zur Vorbereitung auf die Folge auch nochmal intensiver mit der Trainingsphilosophie beschäftigt. Habe mir auch Interviews, Podcasts von Stredak, von Daniel Stredak, mit dem wir auch im, oder vor allem du im Austausch bist, Simon, den ich aber auch kenne, den ich persönlich extrem schätze. Sehr clever, menschlich top. Habe mir da nochmal viel angehört, viel konsumiert jetzt im Vorfeld. Und sie sagen auch ganz klar, mit Wiederholung meinen sie eben nicht einschleifendes Wiederholen, wo wir auch sagen, das ist Blödsinn, das macht keinen Sinn, sondern eben Wiederholen. Und in Spielformen heißt Wiederholen ja ständig auch neue Situationen zu generieren. Also von daher ist es so, wenn man sich mit dem Begriff dann auch beschäftigt, wie es der DFB meint, dann ist es auch so, dass ich da dem Begriff jetzt nichts Schlechtes, in dem Begriff nichts Schlechtes sehe, genauso auch wie bei Intensität oder Freude. Das sind eigentlich schon auch coole Begriffe. Und da muss ich auch ehrlich sagen, der hat jetzt spontan nicht noch irgendwie eine Idee. Vielleicht, wenn ich mehr drüber nachdenke, aber jetzt spontan auch keine Idee, welchen Begriff ich da wie irgendwie einsetzen würde. Also ich glaube, mit Freude würde ich schon sehr stark mitgehen.
Ja, mit Intensität würde ich auch mitgehen. Ich würde mir anstatt Wiederholungen eher den Begriff Aktionen wünschen. Weil ich finde, da würdest du dieser Neuartigkeit der Bewegung nochmal gerechter werden. Weil klar, wir wissen, wie das Kompetenzteam rund um Hannes Wolf das meint. Und trotzdem bin ich einfach mit dem Begriff nicht happy, weil wir für ein effektives Training weg von den klassischen einschleifenden Wiederholungen müssen. Und wir haben gerade über den Pragmatismus des Ansatzes gesprochen, ja, dass es massentauglich sein muss. Und in dem Moment, wo jeder es verstehen soll, muss es auch für jeden sofort verständlich sein. Und wenn ich den Begriff dann noch erklären muss, so nach dem Motto, aber damit ist nicht gemeint, dass du jetzt den Pass genau so 1000-mal wiederholst, dann habe ich schon wieder einen Loop mehr, was ich drehen muss. Ja, und deswegen muss der Begriff an sich schon sitzen. Und da lässt mir Wiederholung einfach zu viel Interpretationsspielraum. Mhm. Und ich würde mir eher Aktionen wünschen. Drückt das Gleiche aus, lässt aber den Raum eben offen für mehr Differenzen und mehr Vielfalt.
Ja. Ja, voll. Finde ich cool. Ist eine gute Idee. Ja, dann der nächste Punkt ist eben auch dieses. Also es geht dann auch immer, beziehungsweise auch immer wieder um die effektive Entwicklung des einzelnen Spielers, ja. Und dass man da dann auch nochmal so ein bisschen auch sagt, okay, was begünstigt denn motorisches Lernen? Also was ist da wichtig? Stichwort Challenge Point, also was ist der Schwierigkeitsgrad, wo ich mich optimal verbessere? Da gibt es ja auch die Untersuchungen, die ich immer wieder in der Coach-Ausbildung nenne, ja, diese 30% Federquote, das ist das wohl mit sich die meisten oder womit die meisten eigentlich nochmal sich weiter verbessern können. Also dass man sich noch mehr auf solche Dinge besinnt, was zeigen denn effektives motorisches Lernen? Oder zum Beispiel im Beitrag habe ich auch geschrieben, dass diese Bewegungsvielfalt, dass die mir auch ein bisschen zu kurz kommt, weil Bewegungsvielfalt fördert eben auch motorisches Lernen, Adaptivität, kreative Lösungen. Und es kann dann eben so außen, wie ich es gerade gesagt habe, hey, mal so was wie Animal Moves im Warm-Up mit einzubauen oder eine zweite Bewegungsaufgabe in den Zwischenblock oder auch sonstige zweite Bewegungsaufgaben in diese Spielform, weil, naja, ich möchte halt gerade in diesem jungen Alter, und du sagst es klar, im jungen Alter, ich habe ständig dieses Rauschen und so weiter und so fort, aber ich möchte halt auch in diesem jungen Alter, das ist so unfassbar cool und so unfassbar wichtig, da diese Bewegungsvielfalt aufzubauen, dass das für das restliche Leben, dass die Person und das Kind ein guter Beweger wird und da eben, ja, da, das ist doch eine Grundlage, oder? Dass ich da diese Bewegungsvielfalt mit reinbringe, weil dadurch verbessert sich mein künftiges Lernen im Fußball und ich lerne meinen Körper besser kennen und bin auch so geschützt davor, Verletzungen vor Abnutzung.
Voll. Und da hat sich der DFB ja, wenn man so will, noch ein Hintertürchen offen gelassen, weil sie für diese Trainingsblöcke, also die Trainingsphilosophie Deutschland ist ja in diese vier Blöcke oder die perfekte Trainingseinheit, so muss man es korrekterweise sagen, ist in diese vier Blöcke aufgeteilt, ja, üben, spielen, üben, spielen. Und für dieses Üben, für diese Übungsblöcke liefern sie ja noch sehr wenig Material. Also ich habe ja vorhin von diesem Flipbook gesprochen. Da sind ja ganz viele Spielformen drin, finde ich im Übrigen auch toll aufbereitet, auch mit Statements nochmal von Hanno Balic, von Sandro Wagner, von Hannes Wolf, von Daniel Stredak. Also sie treten da auch sehr auf, stehen auch mit ihrem Namen dahinter. Und ich finde, für diese Spielformen liefern sie schon gute Ansätze, für den Übungsblock aber noch nicht. Das heißt, theoretisch könnte all das, was du da zu Recht aus meiner Sicht forderst, da auch noch kommen. Deswegen hoffe ich umso mehr, dass wir da noch in den Dialog kommen, in den Austausch, weil wie es jetzt eben dieses Flipbook für die Spielblöcke gibt, gibt es vielleicht dann auch noch ergänzend ein Flipbook für die Übungsblöcke. Und da wären, denke ich, diese Ansätze und auch unsere neurozentrierten Ideen nochmal umso wertvoller. Ja, und das möchte ich schon auch nochmal dazu sagen. Ich war neulich auch in der DFB-Weiterbildung für meine B-Plus-Lizenz. Und da habe ich Hannes auch eine Frage gestellt bezüglich des Coachings. Und dann meinte er, wir sind nie Team Schwarz oder Weiß. Also es gibt, wie du es eingangs oder was?
Ja, wie ich jetzt eingangs
genau, gesagt, ja. Dieses immer und nie auch. Da wollen sie sich auch ganz klar distanzieren. Deswegen glaube ich, es ist schon Spielraum für unsere Ideen da. Wichtig ist, dass wir in den Dialog kommen.
Ja.
Und dann ist auf jeden Fall da Potenzial auch da, gerade in diesen Übungsblöcken auch nochmal Einfluss zu nehmen.
Möglicherweise
auch in den Spielblöcken.
Ja, ich habe das Gefühl, dass jeder auch gerade ist, Stredak, Hanno Balic, Hannes Wolf, die sind auch total committed und haben Bock. Und ich glaube, die haben auch alle Kinder so in dem Alter und wollen da wirklich was bewegen. Also das merkt man. Und es hat sich schon was bewegt. Und wir kommen voran. Und ich glaube, wie du es sagst, wenn man da einfach ja, zusammen auch was macht, dann
ja, die Köpfe einfach
vielleicht nochmal besser machen.
Richtig, ja, die Köpfe zusammensteckt und unterschiedliche Kompetenzen dann auch mit reinnimmt in die Planung, in die Umsetzung, ja. Ich würde gerne noch mal kurz einmal was zu diesem Spagat sagen, weil ich glaube, das ist schon aus meiner Sicht entscheidend und da hat der DFB noch Nachholbedarf, weil ja, einerseits diese Arbeit an der Basis und andererseits diese Arbeit mit Spitzensportlern oder Spitzenteams, auch in den U-Nationalteams oder auch in den NLZs, weil am Ende des Tages ist es ja Kern der Trainingsphilosophie Deutschland, dass gespielt wird, ja, auch in den unteren Bereichen gespielt wird mit sogenannten Übungsbegleitern, was dann oft die Eltern sind. Also viel gespielt wird in 3-gegen-3 Formen oder 2-gegen-2 Formen auf möglichst vielen Spielfeldern und dass eben dann die Eltern die Übungsbegleiter sind, damit es dann eben auch vom Staff gut begleitet werden kann. Genau. Und was ja dadurch eigentlich passiert, ist am Ende aus meiner Sicht, dass der qualifizierte Coach dem Pragmatismus eigentlich weicht. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich ziehe das so auf in der Breite, sage ich ja gleichzeitig auch, qualifiziertes Coaching ist in dem Fall fehl am Platz. Weil ich habe ja keine qualifizierten Coaches dann, sondern ich habe ja Lernbegleiter und die Eltern machen das super und auch vielen Dank an alle Eltern, die sich da ehrenamtlich engagieren, ja. Nur, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das Engagement ist super und trotzdem bin ich auch ein klarer Freund davon zu sagen, ich brauche trotzdem auch qualifizierte Trainer, auch im Kinderfußball, die das Thema dann
auch, im Kinderfußball,
genau, die das Thema dann auch richtig coachen. Und ich glaube, das ist der große Spagat, den der DFB versucht zu bewältigen, alle ins Spiel zu bringen, was zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig müssen sie aber auch in Kauf nehmen, dass sie sich damit eingestehen, dass wir halt an der Basis dann nicht mehr Wert darauf legen oder nicht mehr primär Wert darauf legen, dass wir qualifizierte Trainer an Bord haben, die die Spieler dann begleiten. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Ich glaube, dass wir da so ein bisschen für und wider haben. Es wird sehr viel positive Effekte haben, dass die Kinder mehr spielen. Ich vermisse aber so ein Stück weit die qualifizierten Coaches an der Stelle. Ja, weil ich aus eigener Arbeit und auch aus Hospitationen und Beobachtung anderer Trainer weiß, wie wertvoll qualifizierte Coaches und deren Arbeit ist. Ja. Ja, und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, was da passiert. Und das ist ja jetzt auch der Punkt, insbesondere wenn ich weitergehe zum Spitzensport, ja, weil da haben wir haben ja eine Trainingsphilosophie Deutschland. Das heißt, dieses viel Spielen lassen zieht sich ja durch bis in die höheren Jugendmannschaften, A-Jugend auch. Also heißt eigentlich, schließe ich so ein bisschen die Tür für qualifiziertes Coaching und sage, okay, wir müssen in der Breite eher schauen, dass einfach alle spielen. So mal schnell und salopp gesagt. Ja, ganz so krass ist es nicht. Aber ich möchte einfach dafür werben, dass wir weiterhin gute, qualifizierte Coaches ausbilden in Deutschland und auch Wert aufs Coaching legen und den Stellenwert von Coaching nicht vergessen. Ja, es ist nicht immer nur alles unangeleitetes Spielen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein essentieller Bestandteil, der sicherlich zu kurz kam. Deswegen finde ich die Grundidee klasse. Wir brauchen aber trotzdem weiterhin qualifizierte Coaches, die einen Blick für Entwicklung haben.
Ey, finde ich ein richtig guter Impuls. Wer ist es genannt? Der Pragmatismus entweicht.
Ja, ich kriege es jetzt nicht mehr richtig zusammen.
Ist aber einfach
den Replay.
Oder der Untertitel für die Folge, ja. Nee, finde ich richtig stark, richtig spannend, dass man jetzt überspitzt gesagt nicht vom einen Extrem, was wir vielleicht vor ein paar Jahren hatten mit Taktik. Ja, da hat auch Mehmet Scholl mal diesen Satz gesagt, dass die NLZ-Spieler 17 Systeme rückwärts furzen. Ja, einfach das doch. Und dass du jetzt halt nicht dieses andere Extrem reingerätst, so play, Spiel. Und
alles andere ist egal.
Ja, das stimmt.
Genau. So, und da muss man einfach aufpassen. Und das ist ja eine natürliche Entwicklung, wenn man
sich
das
oft
anschaut. Wenn man sich viele Trends anschaut, Alex, ist es immer wieder zu beobachten. Ja, das ist so, du bist im einen Extrem.
Ja.
Und dann willst du aus dem Extrem raus, schwappst ins andere, gegensätzliche Extrem. Und dann pendelt sich's irgendwo so in der Mitte ein. Ja, deswegen wäre das jetzt so ein Gesamttrend nicht verwunderlich, wenn wir jetzt erstmal auf der anderen Seite so rausschießen, um dann uns bei einer Wahrheit in Anführungsstrichen einzupendeln. Vielleicht können wir das aber auch verhindern, wenn wir da einfach achtsam sind, weiterhin für gut ausgebildete Coaches, auch in der Breite. Ja, und der DFB ist ja da nicht untätig. Im Gegenteil, sie haben ja auch ihre Trainerausbildung revolutioniert, ja, haben da die Scheine aufgewertet, haben die Ausbildung umfangreicher gemacht, die Weiterbildung umfangreicher gemacht. Damit aber gleichzeitig natürlich auch Hürden geschaffen für den Einstieg. Also eine B-Lizenz ist halt einfach umfangreicher als früher, von B-Plus- oder A-Plus-Lizenz ganz zu schweigen. So, das heißt, da gibt es vielleicht auch wiederum Eintrittshürden. Und da brauchen wir einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl, glaube ich. Ja, und dir würde ich noch empfehlen, unbedingt das Flipbook anzuschauen.
Hast du das?
Das ist frei zugänglich auf der DFB-Website. Aber das ist auch vielleicht nochmal das Feedback an den DFB, weil du dich ja gut vorbereitet hast auf die Episode. Ich weiß es, das Flipbook hast du aber anscheinend nicht gefunden.
Nee.
Ist ja eigentlich relativ direkt, wenn du beim DFB drauf bist, auf der Trainingsphilosophie Deutschland, dann ein bisschen scrollst in so einem, ich habe es zumindest so im Kopf, in so einem kleinen Zwischenblock, der farbig anders ist, kann man sich es dann direkt downloaden. Also es ist frei zugänglich. Und es sind echt Trainingsformen drin, wo ich sage, ja, die sind auch knackig, die haben auch Esprit. Und wenn man das so mit den Ideen, die du jetzt noch reingebracht hast, auch kombiniert,
ja,
gerade auch bei den Spielern, die da, wo die Form einfach schon gut läuft.
Dann wäre es auch, glaube ich, nicht jetzt nur so ein Reagieren, sehr, wir müssen was Neues machen, das klappt nicht mehr, sondern dann wäre es auch eher noch so ein Agieren. Hey, wir machen jetzt noch kognitiv was, wir machen kognitiv was, wir wollen an der Bewegungsqualität arbeiten, wir wollen da gesamtgesellschaftlich was machen und die Spieler nochmal maximal besser machen, Spieler schneller besser machen, das ist ja auch unsere Intention, unsere Mission, dann kannst du, glaube ich, auch wieder so in Europa, in der Welt, Deutschland, deutsche Fußballer, die dominieren wieder dann.
Ja. Ja, und was ich da einfach cool fände, wäre ja vielleicht, wenn man sagt, diese Trainingsphilosophie Deutschland steht als Sockel, als Fundament und es gibt dann noch gewisse Add-ons für entsprechend qualifizierte Trainer. Weil nochmal, wenn wir über die Breite sprechen und tatsächlich im Format dieser Lernbegleiter, dieser Trainingsbegleiter sprechen, dann ist es, finde ich, im Pragmatismus gesehen ein guter Ansatz, um flächendeckend mehr zu spielen. Ich muss aber dann auch aus meiner Sicht nochmal Upgrades an die Hand geben, wenn ich einfach qualifizierter Trainer bin, ja, weil dann ist mein Besteckkasten ja breiter. Dann kann ich wiederum vielleicht, wenn ich jetzt beispielsweise Zusatzqualifikation Soccer Kinetics Coach habe, ja, das ist vielleicht auch etwas, was wir dann liefern wollen und müssen. Wie kann ich dann, wenn ich diese Zusatzqualifikation habe, jetzt auf dem Fundament der Trainingsphilosophie Deutschland aufbauend gewisse Dinge aus meinem Besteckkasten dazunehmen? Oder wenn ich Zusatzqualifikation X habe oder wenn ich A-Lizenz-Trainer bin oder Fußballlehrer, ja, sodass ich das dann schon nochmal ein Stück weit abstufen kann, entsprechend der Qualifikation, die auch der ausführende Trainer hat. Weil momentan ist es eher so für mich, Trainingsphilosophie Deutschland setzt der Fußballlehrer genau gleich um wie der Übungsbegleiter. So, und das aus meiner Sicht, da verlieren wir viel, wenn wir es so machen. Wir dürfen schon noch abstufen und differenzieren und dann vielleicht auf diesem Sockel Trainingsphilosophie Deutschland wie so ein, ja, auch da wieder wie so ein Besteckkasten mit unterschiedlichen Schubladen, die einfach bereitstellen, um zu sagen, hey, wenn du noch die Qualifikation hast, dann kannst du die Trainingsphilosophie Deutschland so und so erweitern. Wenn du die Qualifikation hast, dann kannst du noch das und das machen. Und ich glaube, dann fühlen sich alle Trainer auch abgeholt auf dem Wissensstand, wo sie sind. Und wir haben noch eine größere Chance, alle abzuholen und vielleicht dann sogar noch einen höheren Mehrwert zu leisten, weil wir diese Qualifikation auch nochmal ideal ins Training einbauen.
Boah, ja, starkes Fazit, würde ich sagen, oder?
Nehmen wir so mit.
Ja.
Beurteil gerne du auch als Hörer, wie du jetzt so gerade auch dieses Schlussstatement für dich einordnest, ob du da mitgehst, ob du vielleicht auch Ideen hast für diesen weiteren Besteckkasten, den man auf die Trainingsphilosophie Deutschland aufsetzen kann. Denn ich glaube, da ist Potenzial da und ich glaube auch, der DFB ist da bereit. Ich erinnere mich da, wie gesagt, sehr an die Aussage von Hannes, wir sind nicht Team schwarz oder weiß oder immer oder nie und das finde ich auch gut. Und vielleicht kriegt man da ja auch einen Raum für die Ideen. Ich glaube, viele, viele Trainer und viele, viele Spieler wird es sehr, sehr freuen. Und am Ende geht es immer darum, die bestmögliche Entwicklung für Talente zu gewährleisten. Das heißt, ganz am Ende darum, dass wir alle zusammenarbeiten für den bestmöglichen Effekt. Und ich hoffe natürlich, dass Alex und ich jetzt mit dieser Episode da auch unseren Teil dazu beitragen konnten. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Podcast, lad dir die Folgen runter und sei damit auch immer der Erste, der die neuen Episoden hören kann. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du es in dein Netzwerk teilst. Finde ich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil am Ende lebt die Trainingsphilosophie Deutschland wie auch Soccer Kinetics davon, dass wir Fußballbegeisterte es weitertragen, dass wir es in unseren Köpfen verankern und auf dem Platz auch leben. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du auch die Folge bis zum Ende gehört hast. Wir sind raus und hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.